Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lounge und Lift Hill.
Ja, grüßt euch auch von mir. Ich finde es schön, dass ihr wieder reinhört und ich finde es auch schön, dass du, Felix, die Zeit findest, mit mir aufzunehmen und heute nicht Pocher gegen Wendler, was hast du vorhin gesagt?
Ja, Pocher gegen Wendler läuft heute im Fernsehen, das TV-Event des Jahres.
Ja, alles klar.
Wir sind
ganz
heute
ehrlich, ne? Eigentlich macht der Wendler alles richtig, oder?
Ja, ist auf jeden Fall.
In so vielen Gesprächen und vorher hat ihn keinen Schwanz interessiert. Das ist, naja. Ja,
wir vielleicht
wir sind heute ein Podcast.
Genau, und wir sind heute aber auch wieder nur zu zweit. Wir sind heute nicht zu viert, so wie beim letzten Mal.
Ja, leider nicht. Da gehen wir aber gleich mal schnell drauf ein. Wir haben uns heute überlegt, einige von euch haben das mitbekommen, dass wir versuchen, euch in diese Folge mit einzubeziehen. Das werden wir jetzt häufiger machen. Das Ganze funktioniert immer über Instagram. Von mir aus könnt ihr uns aber auch irgendwas per E-Mail schicken, um in diese Folge quasi mit reinzukommen oder in die nächste. Und zwar ist die E-Mail-Adresse launchundlifthill@gmail.com und auf Instagram findet ihr uns natürlich unter @launchundlifthill oder unsere eigenen Profile, das sind die dann abonniert sind. Und ja, da habe ich tatsächlich auch zwei Antworten bekommen zu dem, was ihr euch in dieser Folge wünscht. Und eine dieser Antworten, Felix, war vom lieben Fabio. Ich glaube, den kennst du gar nicht.
Nee, den kenne ich nicht, aber ich wünsche trotzdem liebe Grüße.
Ja, der Fabio ist tatsächlich ein Hörer von uns, der uns hört, obwohl er uns nicht kannte vorher. Und ich habe den zufällig kennengelernt und dann hat der wiederum festgestellt, dass ich der bin, der den Podcast macht. Also es war auf der FKF-Convention eine ganz lustige Geschichte. Das war aber auch nur, weil der Fabio den Arne kennengelernt hat und der ja vorher in der Folge war. Also das war so ein rundes Ding. Auf jeden Fall wünscht sich der Fabio den zweiten Teil zu Count America Great Again. Und da kannst du, Fabio, ihr könnt euch sicher sein, dass wir uns das genauso wünschen. Allerdings hatten leider sowohl Markus als auch Arne heute keine Zeit, mit uns aufzunehmen. Also irgendwie bei 40 Stunden und 1 bis 2 Jobs pro Person wird es manchmal schwierig, für alle den gleichen Zeitpunkt zu finden. Ja, Teil 2, ich übernehme das jetzt einfach, weil das alles auf meinem Instagram-Profil war, hat uns der liebe Erik etwas Content gebracht. Und zwar möchte der Erik, und die Frage gebe ich direkt an dich weiter, Felix, wissen, was die schlechteste Bahn ist, die wir aber trotzdem vermissen. Und warum?
Ja, also ich muss sagen, mir fällt jetzt als erstes dazu ein, der Disaster Transport in Cedar Point. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal drüber was erzählt habe. Wir waren damals, das ist jetzt auch schon 7, 8 Jahre her, sind wir in den USA mit der Familie gewesen und dann hatten wir eigentlich geplant, in dem einen Tag in Cedar Point nur anzukommen und am nächsten Tag dann erst in den Park zu gehen.
Okay.
Und dann habe ich aber ungefähr eine Woche vorher oder 2, 3 Tage vorher habe ich gesehen, dass an dem Tag, wo wir anreisen wollten, der letzte Tag war, wo die Bahn auf hatte.
Okay.
Haben wir ein bisschen umgeplant, Krass. Sind etwas früher losgefahren und waren dann schon an dem Tag vorher im Park in Cedar Point.
Ja.
Am letzten offiziellen Öffnungstag.
Du alte Couchschlampe.
Es hat sich einfach angeboten.
Ja, nein, alles gut. Ich hätte es aber genauso gemacht.
Disaster Transport ist halt eine Bobbahn. Und an sich total unspektakulär.
Von Intermin, oder?
Ja, genau. Und an sich war sie total unspektakulär.
Okay.
Also nicht besonders schnell, nicht besonders hoch und war früher auch mal einfach nur so frei in der Landschaft, wie man es oft in den USA hat. Und dann ist sie aber umgebaut worden und komplett eingehaust.
Okay, was man auch gar nicht kennt von Bobbahnen. Also ich glaube, das müsste auch die einzige eingehauste Bobbahn weltweit sein, zumindest von denen, die es noch gibt.
Sie war es auf jeden Fall.
Ja.
Und dann waren wir damals da und es ist halt super trashig. Also alles so total oll und abgestanden gewesen. Und dann fährst du da, ich kann mich daran erinnern, es war irgendwie kaum Beleuchtung da, und dann fährst du da so halb durch die Dunkelheit, durch diese Röhren. Also es waren immer teilweise größere Hallen, und ein paar Kurven waren wirklich in wie so einer engen Röhre drin.
Okay.
Die halt nicht größer war als auch die Rinne von der Bobbahn.
Ja.
Und es war schon echt witzig, sowas mal zu erleben und da drin zu fahren. Also es war echt was Besonderes, und dann war es halt echt schade, dass am nächsten Tag waren wir dann nochmal im Park, und dann standst du davor und dann war halt zu und wusstest so, jetzt wird abgerissen.
Ja, das ist dann schon krass, aber das haben ja leider viele Bobbahnen, ne?
Genau, dann wusstest du halt, es ist wirklich nur diese eine Fahrt jetzt gewesen. Also da
ja.
Hätte ich gern nochmal die eine oder andere Fahrt drauf gedreht. Und wie sieht es denn bei dir aus?
Ja, also bei mir ist das tatsächlich so, dass es eine Bahn ist. Ich habe mir da auch Gedanken drum gemacht ein bisschen. Und zwar eine Bahn, die erst seit kurzem zu ist. Und die Frage ist, ob sie nochmal aufmacht. Also es gibt tatsächlich Überlegungen, aber aktuell heißt es zu und wahrscheinlich auch Abriss. Und zwar geht es da um den Lost Coaster of Superstition Mountain. Ich glaube, viele haben schon mal von dieser Bahn gehört. Die wird auch noch Teil in Count America Great Again Teil 2 werden. Und viele werden mich jetzt total geißeln dafür, dass ich diese Bahn auch nur annähernd als schlecht bezeichne. Und zwar ist das eine Holzachterbahn, gebaut von CCI, aber so, wie man sich das überhaupt nicht vorstellt. Also du sitzt in so einem Käfig, guckst dich gegenseitig an, also du sitzt dir mit jeweils zwei Leuten gegenüber und zwei von diesen Käfigen aneinander geschraubt.
Also so wie in der Bahn im Viererabteil.
Quasi, genau. Und zwei von diesen Käfigen halt hintereinander geschraubt als Zug dann. Und du guckst dich halt die ganze Zeit gegenseitig an, das ist schon total weird. Und dann hat das Ding auch noch einen Vertikallift, also einen Aufzug, so auf einer Holzachterbahn. Du fährst raus, fährst so ein richtig komisches Layout, was aber irgendwie total lustig ist, weil es halt total komisch sich fährt, auch gerade wegen des Zuges. Und dann bleibst du zwischendurch ein paar Mal stehen, dann ist da eine Show in Anführungsstrichen. Und dann explodiert da irgendwas und keine Ahnung was. Und an der gleichen Stelle bleibst du irgendwie eine Etage tiefer nochmal stehen. Also total bescheuert. Diese Bahn steht im Indiana Beach. Und das ist leider ein Freizeitpark, der, ich meine, vor einer Woche oder so hat man da verkündet, oder vor 2-3 Wochen, dass dieser Freizeitpark leider zumacht und nicht mehr eröffnen wird. Was ich extrem traurig finde, weil der Park an sich ganz cool ist und da auch meine 400. Achterbahn stand, was nicht der Lost Coaster war, sondern der Hoosier Hurricane. Aber ja, das ist halt irgendwie eine Bahn, die als reine Achterbahn gar nicht besonders ist, aber so total weird, dass die halt wirklich sehr, sehr speziell ist und ich sehr schade finde, dass diese Achterbahn wahrscheinlich wegkommt.
Das glaube ich, das ist, also ich glaube, das ist auch so, sowas wird halt auch einfach nicht mehr gebaut, das ist halt echt schade.
Nee, auf die Idee kommt auch keiner, also das ist auch total bekloppt, ich glaube, das Ding hat auch, ist auch so unfassbar wartungsintensiv. Die haben auch damals, wir hatten Regen, als wir da waren.
Ja.
Und die haben den Lost Coaster eigentlich gar nicht aufmachen wollen. Die haben nur, weil wir halt die ganze Zeit so gebettelt und gebeten haben, dass sie den noch aufmachen, haben die den tatsächlich für uns noch geöffnet. Die wollten den eigentlich bei Regen überhaupt nicht fahren lassen. Und dann hat es zwischendurch ein bisschen aufgehört und haben die gesagt, ja, okay, jetzt könnt ihr. Und dann kommt jetzt mal alle hier hin. Also wir waren auch quasi alleine in dem Park. Wir hatten den so für uns. Auch total weird.
Ja, dann
eigentlich eine geile Story.
Dann wundert es mich aber nicht, dass sie jetzt schließen müssen.
Nee, leider nicht. Also es lag aber auch daran, dass wir halt einfach ein super beschissenes Wetter hatten. Also wahrscheinlich haben die nach uns auch zugeschlossen an dem Tag, weil es war halt wirklich wie auf unserer gesamten USA-Tour. Das Thema werdet ihr häufiger mitbekommen. Das Wetter war eher so semi. Ja. Ansonsten haben wir uns dann natürlich gedacht, also erstmal danke, dass ihr zugehört habt, das war schon die Folge, weil mehr Content haben wir leider nicht bekommen. Nein. Wir kommen natürlich dann auch noch auf die Idee, uns selber so ein bisschen Content zu überlegen, das bleibt nicht aus.
Ja,
aber wie gesagt, wenn ihr was habt, immer gerne raus damit.
Und ja. Jetzt
Felix.
Und da wir gerade schon angefangen, über verrückte Holzachterbahnen zu reden, haben wir überlegt, warum reden wir nicht mal allgemein über Holzachterbahnen?
Genau, und wir wollten da halt das mal ein bisschen anders aufziehen als sonst. Wollten euch auch mal ein bisschen Hintergrundwissen aus unserer kleinen, beschränkten Quelle unserer Köpfe zuteilwerden lassen. Und das ist natürlich jetzt insgesamt recht experimentell. Wir werden natürlich auch nicht jeden abholen, weil für den einen ist das dann vielleicht zu hoch, weil wir nicht alles im Detail erklären. Für den anderen, der sagt, das kenne ich alles schon. Wir halten das immer recht schlank und gehen sehr viel auf Meinungen über. Aber trotzdem hätten wir natürlich, wie immer, sehr, sehr gerne euer direktes Feedback dazu. Also von daher, zögert nicht, haut es raus, wenn ihr sagt, sowas bitte nie mehr, dann nie mehr. Wenn ihr sagt, sowas bitte auch für Stahl und für Dark Rides und für Teetassen, dann machen wir auch das, außer das mit den Teetassen.
Ich hasse Teetassen.
Ja, du kommst ja, du magst ja nichts, was sich dreht.
Es ist das ist ja das Problem.
Kann ich gar nicht verstehen. So, Felix, aber wenn wir jetzt über Holzachterbahnen reden wollen,
ja,
dann müssen wir erstmal klären, was ist überhaupt eine Holzachterbahn?
Ja, also ich weiß, da gehen die Meinungen doch sehr auseinander. Besonders ja auch in den letzten Jahren, da jetzt diverse Bahnen als Hybridbauweise dazugekommen ist. Und ja, es ist halt schwierig zu sagen, wo fängt eine Holzachterbahn an und wo fängt eine Stahlachterbahn an.
Ja, also für mich ist halt eine Holzachterbahn dann eine Holzachterbahn, wenn die Schiene mehr oder weniger eindeutig Holz ist. So, das ist natürlich dann auch, das mehr oder weniger ist halt schwierig, weil RMC ja mittlerweile teilweise die Schienen mehr oder weniger komplett ummantelt auch mit Stahl.
Genau.
Das ist aber immer noch Holz und es fährt sich auch wie eine Holzachterbahn. Da kommen wir gleich nochmal im Einzelnen drauf.
Genau,
es ist aber halt, dadurch, ja.
Es ist halt so von der Herstellung, dass du ja oft hast, also eigentlich hast du ja immer auf dem Holzbalken, auf dem, der die Schiene ist, ist ja eigentlich immer noch eine Schiene, eine Metallauflage drauf.
Genau.
Eine dünne.
Ja, und entweder gibt es halt diese dünne Metallauflage, das ist das Häufigste. Auch bei klassischen Holzachterbahnen eben. Und dann gibt es eben die RMC, wo die halt sehr breit sind, wo aber auch dadurch natürlich andere Fahrfiguren möglich sind. Tatsächlich, was ganz interessant ist, diese Stahlauflage, die hast du natürlich auch, wie bei jeder Achterbahn, haben so Holzachterbahnen ja Seitenführungsräder und Upstop-Wheels, zumindest moderne. Wir gehen da gleich nochmal im Einzelnen bei der Geschichte drauf ein. Und diese Seitenführungsräder und Upstop-Wheels, da gibt es auch immer so einen Stahl-Layer, aber tatsächlich bei den Upstop-Wheels nur an den Stellen, wo sie wirklich gebraucht werden. Also nur an den Stellen, wo wirklich negative G-Kräfte auftreten können. Ansonsten spart man sich das einfach, natürlich. Ne? Das ist aber so eine Sache, sowas hast du bei Stahlachterbahnen nicht. Das finde ich einfach ein bisschen besonders und ich glaube, das ist vielen noch gar nicht bewusst. Unabhängig davon, dass Holzachterbahnen einfach ein riesiger Aufwand sind zu berechnen. Also das ist auch sehr interessant. Ich habe da einen sehr interessanten Vortrag zugehört, den ihr bei der FKF-Convention hättet hören können, von Mike Schneider.
Ja, und es ist ja auch nicht nur die Berechnung, sondern auch die Herstellung an sich. Du hast ja keine festen Schienen, also zumeist keine festen Schienen, die man so einzeln liefert, sondern es wird ja wirklich alles per Hand vor Ort zusammengebaut.
Meistens, genau. Da gibt es natürlich auch noch ein paar speziellere Dinge. Und das ist halt wirklich, also eine Holzachterbahn ist wirklich eine Kunst für sich. Die sind tatsächlich auch im Vergleich zur Stahlachterbahn, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem Motiv, warum kaufe ich mir überhaupt eine Holzachterbahn, sind die in den Anschaffungskosten meistens etwas günstiger. Dafür sind die in der Wartung ungemein teuer. Weil natürlich, du musst diese ganzen Holzteile auch immer mal wieder austauschen. Und da bleibt es ja nicht aus, die Schienen zwischendurch mal auszutauschen, sondern du musst ja auch irgendwo an die Struktur dran.
Sagen wir mal so, man sollte die Bahn regelmäßig die Teile austauschen.
Ob genau, das ansonsten steht die Bahn 3,5 Jahre bei Merlin rum.
Wir wollen jetzt hier keine Leute beschuldigen, dass sie hier irgendwie Wartung oder sonst irgendwas vergessen hätten.
Nein, wie kann das denn passieren? Nein, aber ich denke, da haben wir ganz grob geklärt, was ist für uns eine Holzachterbahn? Und dann habe ich ja auch gerade gesagt, wir gehen mal ganz kurz auf die Geschichte ein. In dem Fall aber nicht nur die Geschichte der Holzachterbahn, sondern erstmal die Geschichte der Achterbahn.
Weil prinzipiell, muss man ja sagen, ist ja eigentlich der Ursprung der Achterbahn eine Holzachterbahn.
Genau. Und das war aber ja noch viel früher, als man damals ja vereiste, also dass die Achterbahn an sich kommt ja ursprünglich aus der Idee von vereisten Holzteilen, die man irgendwo in Russland aufgebaut hat, wo man mit Brettern runtergerutscht ist. Super gefährlich, sollte man heute vielleicht nicht nachbauen. Aber daher kommt ja die Idee der Achterbahn. Irgendwann hat man sich dann Bretter gemacht, wo dann Rollen drunter sind, weil man gesagt hat, man kann das ja nicht immer vereisen. Und dann kam irgendwann die Idee, das Ganze schienengeführt zu machen. Und dann sind wir nämlich bei einer Holzachterbahn.
Ne? Ja, und dann fing es ja an mit zunächst einfach nur, ich sag mal, Wagen, die hoch und runter fuhren.
Ja.
Und irgendwann wurden dann die ersten geschlossenen Ovale gebaut.
Das ist übrigens auch der Grund, also der Name Achterbahn kommt in dem Fall ja auch daher, dass sie häufig in so einer Achterform fahren. Im spanischen Bereich heißen die oft übersetzt russische Berge, Montaña Rusa, weil eben damals in Russland diese Rutschbahnen eben erfunden wurden. Und deswegen heißen die da eben häufig russische Berge. Heißt eben, und Montaña Rusa heißt dann quasi, glaube ich, auch Achterbahn. Wenn jetzt irgendein Spanier mir zuhört und sagt, das ist kompletter Blödsinn, dann verbessert mich bitte. Aber das ist so ein bisschen die Sache. Und diese geschlossenen Bahnen, da gab es dann irgendwann die ersten sogenannten Scenic Railways, ne? Wo man meistens noch so ein bisschen Verkleidung mit angebracht hat. Und das ist eine gute Überleitung auf den Punkt unserer ältesten gefahrenen Achterbahnen. Felix, was ist denn deine älteste gefahrene Achterbahn?
Bei mir ist es damals im Tivoli in Kopenhagen die Rutschebahn gewesen.
Ja.
Die ja, jetzt weiß ich aus dem Kopf gar nicht, wie alt die ist. Das muss ich mal kurz nachgucken.
1914 ist die.
Weißt du wieder mehr als ich?
Ich habe das Buch hier vom Ralf.
Ja, jedenfalls, da steht das drin. Die wird auch jetzt noch mit Bremser betrieben, was man ja sonst echt selten sieht heutzutage.
Ja.
Und ist auch in den Felsen, in einen künstlichen Felsen eingearbeitet.
Ja, und das ist halt wirklich dieser Inbegriff der Scenic Railways. Und wie gesagt, mit diesen Bremsern, das heißt ja einfach nur, dass die Schiene an sich hat ja, auf der Schiene an sich gibt es ja keine Bremsen, so wie ihr das von modernen Holzachterbahnen kennt, sondern die Achterbahnen werden eben ausschließlich dadurch gebremst, dass jemand mitfährt und rechtzeitig eine Bremse betätigt. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, die ist wirklich von 1914, ich habe nicht gelogen.
Ja. Genau, ja. Das ist halt wirklich nicht nur der Grund, dass der Bremser mitfährt, damit man mehr als einen Zug auf der Strecke hat, sondern auch wirklich, damit die Bahn nicht von der Strecke wegfliegt.
Ja. Das merkt man auch bei solchen Bahnen, dass die teilweise ganz schöne Geschwindigkeiten entwickeln können, auch gerade in den Drops. Ne? Also das habe ich nicht erwartet. Also als ich meine erste Bremser-Achterbahn gefahren bin, weil meine älteste Achterbahn ist die Scenic Railway in Dreamland in Margate, Kent, England. Da hast du wirklich sogar ein bisschen Airtime, wenn du runterfährst. Und damit habe ich nicht gerechnet, gerade nicht für eine Bahn in dem Alter.
Ja. Musst du sagen, ist es nicht auch dein Traumjob gewesen, irgendwann mal Achterbahnbremser zu werden, den ganzen Tag nur auf der Achterbahn zu sitzen?
Nee, ich glaube, das wäre mir auf Dauer körperlich zu anstrengend, weil da gibt es keinen ABS.
Ja.
Und keinen Bremskraftverstärker.
Gibt dann irgendwann Armmuskeln.
Wahrscheinlich, ja. Gut, die könnte ich natürlich gebrauchen. Nein, das ist halt, aber das ist klar, das ist natürlich ein cooler Job und die Jungs in Dreamland hatten auch echt Spaß dran. Also wir hatten einen recht ruhigen Tag, wir konnten uns ganz gut mit denen unterhalten, auch wenn wir nur irgendwie 3 Stunden da waren. Und das war echt eine sehr spezielle Sache. Das Geile ist, auf dieser Achterbahn gibt es einen Kabellift. Ich glaube, bei Rutschebahnen ist das ja auch quasi ein Kabellift, der eben durchgängig läuft. Und Kabellift kam sonst erst später wieder bei Millennium Force im Jahr 2000. Das ist halt... Ja, Und finde ich da schon recht speziell und ganz lustig zu wissen.
Bei Deutsche Bahn ist es doch ein Kettenlift.
Ist doch ein normaler Kettenlift, okay.
Genau.
Ja gut, bei Scenic Railway ist es wirklich ein Kabellift, aber jetzt nicht so, wie man die bei Intermin kennt mit so einem Catch-Car, sondern wirklich so ein Kabel, was eigentlich durchgängig durchläuft. So ein bisschen wie bei so einem Skilift. So kann man sich das vorstellen. Und das ist bei uns einmal von der Rolle gesprungen, als wir gerade drin saßen. Das war auch ganz interessant. Ja, ansonsten war ich echt überrascht, dass die Airtime entwickeln können. Und du hast ja auch gesagt, dass die sonst vielleicht von der Schiene runterfliegen können. Und der gewiefte Achterbahnfahrer wird jetzt sagen, dafür gibt es aber ja noch die Upstop-Wheels. Und diese Upstop-Wheels sind aber tatsächlich erst später entwickelt worden. Also das war dann irgendwann, ich glaube, in den 20ern. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Ich weiß auch nicht, wann die erste Achterbahn mit Upstop-Wheels eröffnet wurden. Aber dann ist man eben hingegangen und hat eben diese Upstop-Wheels ergänzt, damit eben genau das nicht passieren kann. Und ab dem Moment konnte man natürlich wirklich mit negativen G-Kräften arbeiten, was man vorher in der Stärke nicht machen konnte. Und das war natürlich eine Revolution im Achterbahnbau und führt uns natürlich so ein bisschen zu dem, was wir heute haben. Weil ich sag mal, gut, wer mag keine Airtime? Und das wäre ohne diese Erfindung, wäre das nicht möglich gewesen.
Ja, und heutzutage sagt man ja auch eigentlich, das, was eine Holzachterbahn so ausmacht, oder ist meine Meinung, ist auch eigentlich die Airtime, so wie wir sie heute kennen.
Ja, das ist auch tatsächlich so, ne? Und deswegen finde ich das halt, finde ich genau diese Entwicklung, finde ich, ist halt wirklich ein essentieller Punkt in der Entwicklung der Achterbahn zum heutigen Datum gewesen.
Ja.
Dann habe ich hier noch einen Punkt, und zwar, wo wir gerade über diese Scenic Railways gesprochen haben.
Ja.
Es gibt noch eine wirklich sehr spezielle, ich sag mal, Holzachterbahn, die gar nicht aus Holz ist. Und zwar ist das die einzige Achterbahn weltweit, die auf Beton fährt. Und jetzt bitte ich wieder unsere spanischen Freunde, mich zu entschuldigen, wenn ich versuche, hier das richtig auszusprechen. Und zwar ist das in dem Fall Montaña Suiza, also wahrscheinlich Schweizer Berge und nicht russische Berge, da hat man sich mal was anderes einfallen lassen, im Parque de Atracciones Monte Igualdo oder Igueldo. Und da ist man tatsächlich damals hingegangen. Warum gehört das bei uns hier in die Holzachterbahn-Sache mit rein? Ist ganz einfach, weil diese Bahn technisch gesehen wirklich eins zu eins so eine Holz-Scenic Railway ist. Die hat auch die gleichen Züge, die hat auch immer noch einen Bremser und so weiter. Die ist im Jahr 1929 gebaut worden und ist die einzige Bahn bis heute, die eben auf einer Betonschiene fährt, was auch total abstrus ist. Spart ihr aber natürlich ein bisschen Wartungskosten, weil der Beton, der fliegt nicht so einfach weg.
Ja. Da kann man dann nur nicht so leicht Teile austauschen, wie bei einer Holzachterbahn.
Das wird schwierig, ja. Gerade wenn du irgendwie sagst, ich mache jetzt mal eine kleine Veränderung am Streckenverlauf, weil dir das nicht mehr gefällt, glaube ich, hast du große Probleme.
Gibt dann erst hier auf der Autobahn erstmal wochenlang Baustelle.
Ja. Mir fällt übrigens ein, ich habe die Besonderheiten von der Scenic Railway im Dreamland noch vergessen. Und zwar ist diese Bahn im Jahr 2008 einmal komplett abgebrannt. Also sie stand, glaube ich, erst ein paar Jahre rum, dann ist sie komplett abgebrannt und dann hat irgendjemand so zwei, drei Jahre später gedacht, boah, dann ist ein guter Park, den mache ich wieder auf und baue die Achterbahn nochmal neu.
Also ist es eigentlich gar keine alte Achterbahn?
Also ein Teil davon stand noch,
ja.
Aber die Züge sind damals komplett verloren gegangen bei dem Brand. Also es sind leider nicht mehr die Originalzüge, die da drauf unterwegs sind. Übrigens Züge bei Holzachterbahnen auch meistens aus Holz gefertigt, bis auf das Fahrwerk. Und die Kupplung natürlich und so weiter. Und ein Teil des Lifts stand, glaube ich, noch. Aber sonst ist da relativ viel dem Feuer zum Opfer gefallen und man musste das abreißen und neu aufbauen.
Ja, wer kennt sie nicht, die guten alten Holzräder?
Ja, okay, Felix. Die Bügel sind auch natürlich aus Stahl. und alle Schrauben, die da drin sind, bevor ich es
vergesse. Wo du das übrigens gerade sagst, früher gab es ja auch bei den Holzachterbahnen, zusätzlich dazu, dass es keine Upstroke-Wheels gab, gab es ja auch noch keine Bügel.
Das stimmt. Ja, die sind in vielen Fällen sind die erst im Nachhinein ergänzt worden.
Ja.
Das ist vollkommen, vollkommen korrekt.
Wo ich auch bei manchen Bahnen sage, waren sie denn wahnsinnig damals?
Ja, das ist, wo war das denn nochmal? Nickelodeon Streak, ne? Blackpool.
Ja.
War früher komplett ohne Bügel unterwegs, glaube ich. Und wenn man die Bahn heute fährt, die hat Upstop Wheels, aber die hat dafür, dass sie halt von 1900 irgendwas ist, auch in den, irgendwann in den 20ern, finde ich das echt krass, dass die keine Bügel hatte damals, weil ich mir gedacht habe, Alter, die mussten sich wirklich festhalten hier. Also das kennt man heute nicht. Arm hoch wäre nicht gewesen, weil dann wäre nicht nur Arme, sondern du auch weg gewesen.
Da kannst du dann 3 Reihen weiter hinten Platz nehmen, als du losgefahren bist.
Ja, genau, steigst zwischendurch um. Die haben hinten, das wissen ja viele gar nicht, die haben hinten immer noch so 3 Wagen dran gehabt für Leute, die rausgeflogen sind.
Die werden dann hinten wieder aufgefangen.
Genau. Du, hast halt, du konntest nicht in der letzten Reihe einsteigen, musst immer in der drittletzten Reihe einsteigen. Ja.
Tut mir leid, die letzten 3 Reihen sind gesperrt. Aber da sind doch gerade Leute ausgestiegen. Ja, ausgestiegen.
Ja, ja, die sind ja auch vorne eingestiegen. Ich glaube übrigens, dass der Big Dipper in Blackpool anfangs auch keine Bügel hatte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und der hat noch bessere Airtime.
Das kann sein. Ich habe auch in Cedar Point noch eine Bahn im Kopf, die war auch ähnlich krass. Ich weiß den Namen nicht mehr. Die ist auch früher ohne Bügel gewesen. Und die war auch Holla die Waldfee.
Heißt, glaube ich, Blue Flyer.
Das kann sehr gut sein. Wo du es sagst, das kommt mir sehr bekannt vor.
Also als du da warst, hatte Cedar Point ja noch 2 Holzachterbahnen. Wie gesagt, ja. Oder nee, Blue Streak heißt die, glaube ich.
Ja, oder Blue Streak, Blue Fire.
Nee, Blue Fire nicht.
Blue
Fire ist Europa-Park.
Powered by Gazprom, jetzt nicht mehr, bei Nord Stream 2.
Bei Nord Stream 2. Kurze ab, ich weiß, das ist eine Stahlachterbahn und ich weiß, das passt jetzt gar nicht hierhin, aber findest du das gut?
Ich muss sagen, also man kann es ja sehen, wie man möchte, aber prinzipiell hat sich ja gar nicht so viel geändert. Ich meine, Nord Stream 2 ist ja prinzipiell Gazprom.
Ja.
Von daher hat sich am ganzen Design mit der Erlebniswelt und so weiter nichts geändert. Was ich halt schade finde, ist, dass man jetzt auch logomäßig und so, das sieht alles echt nicht, finde ich, gelungen aus.
Was ich halt schade finde daran, ist halt, dass ein Park wie der Europapark es anscheinend nötig hat, so eine Werbung zu machen. Also, ja. Und sich auch wirklich kontroverse Werbepartner ins Haus holt. Also, das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, muss nicht sein. Aber
ja.
Gut, das ist jetzt, da handele ich mir jetzt natürlich wirklich Stress mit Europapark-Fanboys ein, aber das finde ich irgendwie, diese Werbung im Europapark, die geht mir echt auf den Sack.
Ich finde besonders die, die halt jetzt wirklich vom Erlebnis ablenkt. Also ich meine jetzt bei Blue Fire, beim Namen, okay, da ist ja, ich meine an sich die Werbung im Thema so mit drin, also das fällt ja an sich nicht groß auf, dass es stört, finde ich.
Ja, in Island, in der Forschungsstation gehört Gazprom rein.
Ja.
Also beim Silver Star finde ich es nicht störend tatsächlich.
Aber wo es mich halt stört, ist dann wieder, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ist es dann halt beim Flying Theater.
Ja, geht auch gar nicht.
Wenn du dann quer durchs Bild da Eurowings durchfliegen hast.
Ja, oder auch vorher bei der Erklärung, wenn du vorher schon erklärt bekommst, wo du jetzt einsteigst und
ja,
wie der Platz ist. Und da kommt dann auf einmal diese, also da wird dir erstmal was von einem von irgendwelchen alten Fluggeräten erzählt, die gefunden wurden. Und dass die Gebrüder Blattschuss hier, dass eigentlich die ersten waren, die geflogen sind. Und dann kommt halt einfach diese Europapark, hier Eurowings-Troller rein und sagt, wir wünschen Ihnen eine atemberaubende Reise.
Ja, das ist halt...
Halt einfach die Fresse.
Wenn es halt wirklich passt, mein Gott, dann soll man es... Kann man... Finde ich es nicht so schlimm, wenn es wirklich...
Dann nimmt man es halt mit.
Was passendes ist... Ja, genau, mein Gott, dann soll man es machen. Ja. Wenn man jetzt eine große Wasserbahn macht und der örtliche Wasserhersteller sagt, der sponsert das, weil es am Ausgang immer eine Flasche Gratiswasser gibt, mein Gott.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Aber man soll jetzt nicht anfangen, auf Teufel komm raus, jetzt irgendwo in jeder Bahn Werbung reinzubringen.
Ja. Ja, genau, da sehen wir es ähnlich. Und das war jetzt aber auch genug Exkurs, weil sonst verlieren wir auch noch die letzten 3 Follower, die wir haben.
Genau, zurück zum Thema Holzachterbahn.
Genau. Und da war unser nächster Punkt, dass wir mal auf die Unterschiede eigentlich eingehen. Also was macht eine, das haben wir ja vorhin schon kurz gesagt, was macht denn eigentlich eine Holzachterbahn aus? Also warum kommt jemand, unabhängig jetzt vom Preisschild, auf die Idee, weil man weiß ja, das ist extrem hart zu maintainen, warum kommt jemand auf die Idee, sich eine Holzachterbahn zu bauen?
Ja, und als erstes wird mir dabei einfallen, natürlich, worüber wir gerade schon geredet haben, ist halt die Airtime. Also heutzutage
ist... Da könnte ich jetzt aber kontern, dass man die auch auf eine Stahlachterbahn
klar
machen kann. Also ich sehe hier hinter mir gerade das Bild von der Expedition GeForce. Die hat durchaus gute Airtime.
Das möchte ich auch gar nicht behaupten, aber das ist ja ein Wesentliches. Also bei Stahlachterbahnen hast du ja auch andere Formen.
Ja.
Bei Holzachterbahnen hast du doch schon, vor allem bei den älteren Bahnen, ist es wirklich dieses Hoch und Runter und Airtime.
Ja, was ich halt finde, so eine Holzachterbahn hat halt einfach ein sehr, sehr eigenes Fahrgefühl. Also ich finde das super faszinierend, wenn ich bei Troy beispielsweise in der Q-Line stehe und sehe, wie so dieser erste Overbank-Curve mir so einen halben Meter entgegenkommt. So. Klar, was sich biegt, bricht nicht, aber das passiert hier bei einer Stahlachterbahn nicht. Also allein schon das finde ich halt wirklich super krass. Und dann fährt sich so eine Holzachterbahn halt einfach immer so ein bisschen ruppig, aber nicht wie so eine schlagende Stahlachterbahn, sondern einfach ein bisschen ruppiger und du merkst wirklich, dass du auf Holz unterwegs bist. So, und das merkst du auch bei den RMC-Bahnen. Und das finde ich halt wirklich, das finde ich halt wirklich geil.
Ja, ich finde es auch immer, wenn man sieht, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Bandit im Moviepark ist es vielleicht sehr deutlich zu sehen, vielleicht ein bisschen zu deutlich, aber auch wie der Zug in der Kurve einfach auf der Schiene hin und her schlingert.
Ja.
Es ist keine.
Ist auch mega geil.
Es ist keine gerade Strecke. Er fährt nicht nur geradeaus, sondern es ist immer dieses ein bisschen links, ein bisschen rechts, dass der Zug sich seinen Weg über die Schiene sucht.
Also würden wir uns darauf einigen, dass trotz aller aktuellen Entwicklungen Holzachterbahnen einfach ein Stück puristischer sind, ne?
Das stimmt. Es ist halt einfach nicht dieses kontrollierte, genormte, sondern es ist einfach so ein bisschen unkontrollierter und freier.
Unabhängig davon, dass Holzachterbahnen auch einfach eine geile Optik haben. Also das kommt halt noch dazu. Ich glaube, wenn jemand an eine Achterbahn denkt, jemand, der vielleicht auch nicht so Achterbahn-Fan ist wie du und ich und wir alle und ihr, die uns zuhört, glaube ich, denkt der auch zuerst an eine Holzachterbahn. Also allein von der Optik her ist das so, das ist so eine Achterbahn, glaube ich, für viele.
Ja, wenn wir über die Optik reden,
ja,
müssen wir aber auch mal über die Hersteller reden. Also ich meine, es gibt ja verschiedenste Hersteller und...
Schlechtester Übergang ever, sage ich nur mal.
Dankeschön. Aber es gibt ja auch wirklich, jeder Hersteller hat so seine eigene Art. Und ich meine, wenn du jetzt an RMC denkst.
Klar, also eine RMC-Bahn riechst du 3 Kilometer gegen den Wind. Also ne, von der Optik her. Das genau. Ist halt, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Die sehen halt, du siehst denen das an. Aber lass uns nicht bei dem Neuesten und Modernsten anfangen, sondern lass uns so ein bisschen aufbauen und lass uns mal bei PTC anfangen. Weil ich glaube, PTC, die Firma Philadelphia Toboggan Coaster, hat das mit am meisten geprägt. Auch wenn sie selber, glaube ich, von den Bahnen, die ich gefahren bin, nicht gar nicht so viele Holzachterbahnen gebaut haben. Aber die Züge von denen, die kennt jeder. Oder?
Ja.
Ja.
Ich dachte, da kommt jetzt noch was von dir.
Nein, also die Züge von PTC, das sind halt diese ganz klassischen Holzachterbahnzüge, die man so kennt, die so ein bisschen eckig sind. Die haben auch alle kein besonderes Frontcar, da steht halt vorne so ein Schriftzug drauf. die fahren, die gibt es auch in den unterschiedlichsten Anordnungen, also die gibt es mit zwei Reihern, also zwei Sitze pro Wagen, die gibt es als drei Reiher und die gibt es auch als vier Reiher, wie gesehen beim Big Dipper im Blackpool beispielsweise. Und ich meine auch bei Grand National, aber da bitte nicht für steinigen. Und diese Züge sind halt wirklich, ja, bis auf die Teile, die du vorhin natürlich alle richtigerweise ausgeführt hast, mehr oder weniger komplett aus Holz gefertigt. Und das merkst du auch. Also gerade wenn du so eine alte Bahn fährst, wie im Blackpool, die halt wirklich so schief und quer gebaut ist, der Lift, merkst du halt einfach, wie sich dieser komplette Wagen unter deinem Po verzieht. In alle Richtungen. Das ist total weird und total geil. Du kommst halt deinem Sitznachbar immer näher und denkst dir so, ja, was passiert hier? Hallo? Hallo? So, da fällt dir halt auf, dass der Zug dich wirklich gerade dahin drückt.
Ja, das ist halt nicht mit irgendwie einer Stahlachterbahn zu vergleichen.
Überhaupt nicht. So ein PTC baut ja, glaube ich, aber sogar immer noch Züge, sogar für moderne Achterbahnen teilweise. Ne? Entweder noch als Ersatzzüge für ihre alten. Aber auf The Voyage, da gehen wir später nochmal, sind beispielsweise auch PTC-Züge drauf.
Ja. Ja.
Ansonsten eine Firma, die oder die gibt es, keine Ahnung. Also die sind, die finde ich auf jeden Fall, als Firma finde ich die sehr cool und die sind halt gerade mit ihren Zügen extrem weit verbreitet. Dann würde ich mit dem nächsten Achterbahnhersteller weitermachen und das ist CCI, Custom Coasters International. Und da darfst du jetzt ein bisschen was drüber verlieren, wenn du möchtest.
Ja, CCI ist eigentlich auch einer der bekanntesten Hersteller bei Holzachterbahnen überhaupt.
Aber vor allem auch recht klassisch, ne?
Genau, die bauen sehr klassische Holzachterbahnen.
Ich korrigiere, Bauten.
Genau, da wollte ich nämlich gerade auch. Sie sind leider mittlerweile bankrott gegangen, 2002. Und deswegen wird es jetzt leider keine CCI-Coaster mehr geben.
Ja, und CCI war vor allem, die waren ja wirklich zu ihrer Zeit der Go-To-Hersteller für alle. Ne? Also es ist halt so, wenn du dir viele Achterbahnen anschaust, die, ich sag mal so, irgendwann zwischen 90 und Anfang 2000 gebaut wurden, also Holzachterbahnen, dann bist du wahrscheinlich bei mindestens 60-70% CCI. Ja. Du hast halt, also gerade wenn wir im europäischen Markt mal schauen, hast du Stampeda beispielsweise und Tomahawk. Du hast aber auch ein Tonnerre de Zeus oder Tonnerre de Zeus oder wie auch immer. Zeus wiederum auch ein gutes Beispiel in Mount Olympus. So, du hast in hier Raven und Legend in Holiday World sind auch von CCI, also wirklich sehr viele und vor allem sehr, sehr hoch bewertete Achterbahnen. Auch Boulder Dash beispielsweise ist auch eine CCI-Achterbahn. Also das sind alles Bahnen, die wirklich sich gerade durch ihre Airtime extrem ausgezeichnet haben und beziehungsweise auch noch auszeichnen. Ja, und halt wirklich, ja.
Man muss ja auch einfach sagen, die Zeit von 1991 bis 2002 war ja auch die Zeit, wo Holzachterbahnen jetzt auch, also auch welche, die es halt jetzt noch gibt, groß im Kommen sind. Weil ich meine, viele ältere gibt es leider jetzt mittlerweile nicht mehr.
Ja.
Und die in dem Zeitraum entstanden sind, die haben ja auch eigentlich die meisten jetzt durchgehalten und die gibt es halt noch.
Ja. Und das ist ja auch wirklich so die Renaissance der Holzachterbahn gewesen. Ne? Also das ging ja mehr oder weniger los, gerade in Europa 1989 mit Anaconda. So, das war die erste moderne Holzachterbahn, die gebaut wurde in Europa. So. Und erst danach, also das war so nach den 50ern das erste Mal überhaupt wieder. Und erst danach ist ja wirklich die Holzachterbahn wieder größer geworden. Und ich glaube, da war damals CCI einfach wirklich genau der richtige Hersteller zum Hingehen. Klar gibt es auch noch Hersteller wie DIN. Da sprechen wir aber vor allem bei der Count America Great Again Nummer drüber. Aber ja, CCI, sehr interessanter Hersteller. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Da waren übrigens auch, beziehungsweise da sind auf deren Achterbahnen eigentlich fast immer PTC-Züge drauf. Die haben immer zusammengearbeitet. Also CCI hat nie eigene Züge entwickelt.
Ja. Dann ist aus 2002 aus CCI oder aus Teilen von den Designern von CCI ist damals die Gravity Group entstanden.
Echt?
Ja.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du gerade zu GCI übergehst.
Nein.
Weil es sind tatsächlich auch einige der Designer sind dahin gegangen. Aber dann gehen wir zuerst mal zur Gravity Group. Dann
genau,
erzähl mir bitte ein bisschen was über die Gravity Group, weil von deren Geschichte kenne ich quasi nichts.
Die haben sich auch erst 2002 sozusagen dann gegründet.
Okay.
Und die haben damals angefangen als erste Holzachterbahn mit Kurvenneigungen wirklich von 90 Grad zu bauen.
Okay.
Und auch mal die ersten Hybrid-Coaster, die wir gerade schon so ein bisschen angesprochen hatten.
Aber nicht so, wie man Hybrid heute versteht, Holzstütze, Stahlschiene, sondern die haben es genau andersrum gemacht, ne?
Genau.
Also die Gravity-Gruppe ist wirklich bekannt dafür, eine Stahlstütze zu bauen und da eine Holzschiene drauf zu schrauben, um einfach die Maintenance-Kosten ein bisschen geringer zu halten und auch einfach den Footprint dieser Achterbahn deutlich kleiner zu halten. Was ein sehr schlauer Punkt ist.
Ja, und man muss halt sagen, das ist halt wirklich, dadurch bleibt zu einem gewissen Maße, es ist nicht ganz so wie bei einer kompletten Holzkonstruktion, aber es bleibt halt wirklich dieses Fahrgefühl vorhanden.
Ja, das auf jeden Fall. Ne, klar, dass ich jetzt nicht wie bei Troy so dieser komplette komplette Zug Overbank Curve hin und her bewegt, ist klar, weil darunter ist halt immer noch Stahl. Aber klar, das reine Holzgefühl an sich bleibt erhalten und das ist auch ziemlich, ziemlich cool. Dann habe ich ja vorhin schon angesprochen GCI, Great Coasters International. Auch da teilweise hervorgegangen damals aus CCI. Also ich weiß, dass ein paar der Designer beispielsweise darüber gegangen sind. Und ich glaube, dass das Catchieste, was man bei GCI hat, sind vor allem die Züge. Weil die haben mehr oder weniger als erstes ja die Millennium Flyer Züge sind ja deren Entwicklung. Das sind einreihige Wagen. Das macht die Gravity Gruppe mittlerweile auch mit den Timberlinern. Aber ich glaube, die Millennium Flyer Züge waren früher und das ermöglicht natürlich noch viel engere Radien. Also die sind, die GCI-Bahnen sind häufig nicht so lang und mit Airtime und keine Ahnung was, sondern viel kleiner und twistiger in ihren Layouts.
Ja, da gibt es ja auch einige Beispiele für die winzigen Achterbahnen.
Ja. Klar, ne? Und unter anderem eins davon steht ja in Belgien mit Heidi the Ride. Da haben sie ja sogar eine Kinderachterbahn quasi draus gemacht und auch das haben sie sehr gut gelöst. Also da GCI auch sehr interessant. Die bauen die übrigens auch als Hybrid-Coaster und GCI hat interessanterweise vor kurzem einen neuen Zug vorgestellt, mit dem man Überkopfelemente fahren kann. Und danach haben sie noch eine neue Schiene vorgestellt, und zwar auch eine Stahlschiene. Also es geht irgendwie Richtung AMC, da kann man gespannt sein, was da noch passiert. Bevor wir aber jetzt auf AMC übergehen, möchte ich noch über Intamin sprechen, weil Intamin auch sehr viele klassische Holzachterbahnen gebaut hat. In Europa unter anderem die Achterbahn Pegasus, die früher im Efteling stand, da wo heute Joris in der Drag steht.
Ja, und Intermin hat ja auch wiederum ein ganz eigenes Art von Bahnen oder von Bahnbau betrieben. Und zwar die ersten, die vorgefertigte Schienen gebaut haben.
Genau, da hat Intermin ein eigenes System entwickelt und hat die Schienen tatsächlich komplett fertig, sodass man die quasi nur noch zusammensetzen muss, wie bei einer Stahlachterbahn, auf die Baustelle geliefert. Das haben die damals mit Holzbau Cordes, glaube ich, zusammen verwirklicht.
Genau, die erste Ausführung war damals dann Colossos im Heidepark.
Genau. Und die zweite Ausführung war Balder. Ich glaube, davon gibt es aber insgesamt auch nur 4 Stück. Die dritte Auslieferung war dann El Toro. Und dann kommt noch der T-Express, ne?
Genau.
Äquivalent. Die Bahnen zeichneten, weil die haben sich vom Fahrkomfort schon teilweise geändert, zeichnen sich vor allem aber durch eine sehr ruhige, durch einen sehr ruhigen Lauf, der schon in Richtung einer Stahlachterbahn geht, aus. Dann konnte man damit viel höher bauen, als vorher überhaupt jemals versucht wurde mit Holzachterbahnen. Und Die Airtime, gerade bei Colossos, war ja früher unfassbar brachial. Also, das sind wirklich Sachen, also diese Airtime, die hat wirklich lange Zeit ihresgleichen gesucht auf Colossos. Leider ist das heute nicht mehr so.
Dafür gibt es ja aber noch andere Bahnen, aber da kommen wir später zu.
Genau. Und
Jetzt mit.
Intermin hat aber auch viele klassische Holzachterbahnen gebaut. Weißt du, dass die zweite Achterbahn, die Intermin, also die erste Achterbahn kennt ja jeder. Die zweite Achterbahn, die Intermin je gebaut hat, war im Six Flags Great America der American Eagle. Eine irgendwie 1100 Meter doppelspurige Anlage, aber da kommen wir bei Count America Great Again nochmal zu, weil einen Teil davon haben wir ja schon aufgenommen. Und da halte ich eine leichte Lobeshymne drauf, von daher seid gespannt. Hört da mal rein, wenn das dann kommt. Ja, und jetzt, Felix, du wolltest schon, ich habe dich unterbrochen, jetzt bitte.
Ja, dann
Den Elefant im Raum.
genau, jetzt wollen wir eigentlich dann, du hast gerade auch schon angerissen, über RMC sprechen, über Rocky Mountain Construction.
Und Rocky Mountain Construction hat ja den Holzachterbahnbau in zweierlei Hinsicht durch beide Schienensysteme, die sie ja haben, oder durch zwei ihrer Schienensysteme, ja revolutioniert. Also, und ich glaube, damit übertreibt man jetzt nicht.
Definitiv. Wobei man sagen muss, sie sind auch erst eine recht neue Firma. So.
Genau. Die erste Achterbahn, die RMC gebaut hat, war, glaube ich, der New Texas Giant. Müsste
Genau.
2011 oder so gewesen sein.
2010.
2010, okay. Und da, für die von euch, die das nicht wissen, da geht RMC eben hin. Die haben ein patentiertes Verfahren, die haben einen sogenannten I-Box-Track, der halt aussieht wie so ein I, wie so ein großgeschriebenes I. Und dafür reißen sie einfach die oberste Schiene der Achterbahn weg. Und setzen da ihre Stahlschiene drauf und verändern das Layout eben stark. Und dann kommt da eben der I-Box-Track hin. Ne? Und dadurch können da Inversionen drauf und da können übersteile Elemente gefahren werden. Die Airtime ist viel krasser. Es wird dann aber natürlich eine Stahlachterbahn. Und RMC hat aber auch den Topper-Track. Felix?
Ja, da haben wir sozusagen das ähnliche Konzept, aber wir haben halt obendrauf den Topper-Track halt.
Genau, und das ist halt wirklich eine Holzschiene, wie wir vorhin schon gesagt haben. Die erste Achterbahn, die mit Topper Track ausgeliefert wurde, war Outlaw Run. Und Outlaw Run war damit auch die erste moderne Holzachterbahn mit Inversion. Also es gab früher in Coney Island beispielsweise, gab es schon Achterbahnen, die mehr oder weniger einen kreisrunden Looping hatten, was nicht ganz so gesund war. Wenn 12G auf den Nacken wirken, machst du das nicht so oft. Und da hat man dann eben lange Zeit davon eben abgesehen. Dann ist man irgendwann bei Son of Beast, oh, die Rollercoaster Corporation of America haben wir gar nicht genannt. Dann ist man bei Son of Beast damals hingegangen und hat da eben einen Looping eingebaut. Der war aber aus Stahl. Und die erste wirkliche Holzachterbahn mit Inversion, die halt wirklich für Menschen vernünftig fahrbar war, war dann eben Outlaw Run im Jahr 2013. Und das ist wirklich auch eine sehr, sehr geile Achterbahn. Da kommen wir gleich aber nochmal drauf. Und das hat wirklich das Ganze so ein bisschen revolutioniert. Gravity baut mittlerweile auch Inversionen in ihre Achterbahn ein. Das haben sie schon kurz danach bei Zeus getan, in Mount Olympus. Und ja, damit habt ihr mal so einen kurzen Überblick über die unserer Meinung nach wichtigsten Achterbahnhersteller im Holzbereich. Natürlich da sehr oberflächlich, aber ich glaube, wir haben ja gesagt, geht vor allem Richtung Meinung. Das haben wir ganz gut gemeistert bis dahin, ne,
Und
Felix?
ja, und wo wir dann bei Meinung sind, finde ich, sollten wir auch mal zum Abschluss auch mal über was unserer Meinung nach unsere besten oder außergewöhnlichsten Holzachterbahnen sind, mal reden.
Genau. Und da haben der Felix und ich haben uns vorhin zusammengesetzt und haben unsere Top-Listen mal abgeglichen. Der Felix hatte keine, ich hatte eine. Und haben also meine Liste genommen und die mit Felix Achterbahn ergänzt, die ich noch nicht kenne. Und ich glaube, wir haben da einen sehr geilen Kompromiss gefunden. Und da gehen wir jetzt mal auf die 10 besten Holzachterbahnen ein, die wir so gefahren sind. Die offizielle Launch und Lifted Top 10.
Genau, und da fange ich direkt mal an mit Platz 10. Und zwar ist da eins, was ich auch fast vorhin schon erwähnt hätte bei den stillgelegten Achterbahnen. Und zwar ist das die Wilde Maus im Blackpool Pleasure Beach gewesen.
Gesundheit.
Danke. Die damals, ja, es ist halt eine wilde Maus, wie man sie prinzipiell ja des Öfteren hierzulande kennt, aber eben aus Holz. Und ich weiß noch, wir sind damit gefahren und es war absolut krank. Allein der Lifthill, den man nach oben fuhr, war halt schon, ich sag mal, gerade ist doch deutlich was anderes.
Wie bei allen Holzachterbahnen in Blackpool, machen wir uns nichts vor.
Genau, aber das war echt nochmal eine ganze Ecke härter. Du hattest keine richtige Bügel, sondern nur so Anschnallgurte. Und du musstest auch schauen, dass du deine Fingerchen schön drinnen liest, weil das war alles so, ja, man sah wirklich, dass es so gebaut wurde, dass es gepasst hat. Und es war alles.
Das Thema Lichtraumprofil war in den 50ern nicht so.
Genau, es war alles ein bisschen schief und schräg, aber es hat gehalten. Bis jetzt dann leider 2018 abgebaut wurde.
Aber das ich würde sagen, leider bis zum Jahr 2018, beziehungsweise ich glaube bis 17, weil ich war ja in 18 da, ne?
Genau, sie wurde
und da gab's die schon
bei 17 geschlossen und 2018 dann abgebaut.
Ja, okay. Dann im Frühjahr 2018 abgebaut und ich habe sie nämlich leider schon nicht mehr fahren können.
Das war definitiv was man so, ich sag mal, mittlerweile kaum noch erleben kann. Ich weiß gar nicht, ob es noch Holzmäuse gibt.
Es gibt noch welche, glaube ich, aber ich glaube nicht in der Art, weil die Holzmaus im Blackpool war ja schon was ganz Spezielles und wurde auch an sehr vielen Stellen sehr stark modifiziert über die Jahre hinweg.
Ja. Und okay, ich weiß, da wurde damals noch per Hand gebremst, zwar nicht in den Wagen, sondern in der Station, aber da stand noch ein Bremser in der Station und hat per Hand die Wagen fahren lassen.
Stimmt, das gibt's auch. Habe ich in den USA auch zweimal erlebt, aber auf kleinen Kinderbuddies. Und zwar, dann steht wirklich in der Station jemand mit so einem großen Holzhebel. Und der öffnet eine Bremse, die halt auf dem Track tatsächlich ist. Also da ist dann eine Bremse auf dem Track, aber die ist komplett manuell bedient. Und das habe ich in den USA eben auch zweimal gehabt. Die wird dann auch nur, der Lift läuft immer durch und dann wird er eben da gebremst. Und wenn er dann wieder losgeht, gibt er den Bügel wieder nach vorne und die Achterbahn rollt einfach aus der Station raus.
Ja, genau, so war das da auch. Also das war schon echt verrückt.
Und echt abgefahren, ne? Aber ich glaube, die Achterbahn war mir auch zu teuer im Unterhalt. Wahrscheinlich so aufwendig zu restaurieren, dass man...
Das hätte sich wahrscheinlich... Und ich denke, sie zieht auch nicht mehr so die Massen an.
Muss man ja dann leider auch wieder nicht
sagen.
Auch und man hat für, neben...
Ja? Für uns Fans dann doch was Tolles ist, ist es für die Allgemeinheit dann eine moderne Bahn doch anziehender.
Jetzt weiß ich, warum ich weiß, dass es noch Holzmäuse gibt. Fällt mir jetzt gerade im Moment eine Story zu ein.
Ja.
Eine Arbeitskollegin von mir war vor kurzem in Australien. Und ich meine, das wäre in Sydney gewesen. Und da gibt es auch irgendwie einen Luna Park. Ich meine, der heißt Luna Park Sydney oder so. Oder Melbourne. Irgendwo in Australien. So viele Städte gibt es da nicht. Findet es selber raus. Auf jeden Fall habe ich dann nur in ihrer Instagram-Story gesehen, wie sie ein Bild von diesem Park gepostet hat. Und zwar nur vom Eingang. Und ich als alter Achterbahn-Fan habe natürlich sofort nachgeguckt, was steht denn da? Und da steht genau eine Achterbahn und das ist eine hölzerne wilde Maus. Habe ich ihr natürlich direkt geschrieben, du musst da rein und du musst diese Achterbahn fahren. Sie gesagt, nö, ich mag Achterbahn nicht so gerne, das ist nicht so meins. Das ist halt so. Ich dachte so, das kann doch nicht wahr sein. Ja, und dann ist sie die tatsächlich nicht gefahren. Und ja, ich komme da null drauf klar. Also ich verstehe es halt gar nicht. Dazu eure Meinung gerne mal hier rein, ob ihr das verstehen könntet oder ob ihr sagt, Marvin, du bist der Bescheuerte von denen. Ja. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich den spontan finde hier. Luna Park in Melbourne. So, ich habe gelogen. Das ist er doch nicht. Da gibt es einen Luna Park in Melbourne.
Aber das
krass,
ist
da steht da steht eine Holzscenic Railway von 1912.
Das ist auch schon ordentlich.
Ja, den hätte ich ihr auch empfohlen. Okay, und hier gibt es nämlich den Luna Park in Sydney, genau wie ich gesagt habe. Und da steht eben eine Wildmaus von Hopkins und Pierce. Die steht da jetzt seit 95, war aber vorher noch irgendwie in einem anderen Park. Also die stand da in vielen verschiedenen und ich glaube ursprünglich ist die von 59, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Also sehr interessante Bahn, und kann ich null verstehen, dass man die nicht gefahren ist. Aber okay.
Kommen wir zu Platz 9.
Genau, ein bisschen abgeschwiffen. Abgeschweift, geschwuft. Und zwar geht es auf Platz 9 um die Achterbahn Shivering Timbers. Shivering Timbers ist eine CCI-Achterbahn. Da kommen wir wieder zu den Herstellern. Und zwar ist das auch eine Achterbahn mit einfach brachialer und wirklich guter Airtime. Also das ist auch eine Bahn, die hat mir mega viel Spaß gemacht. Die steht im Michigan's Adventure. Das ist so ein Park, der bietet an sich nicht viel, ist aber ganz schön um so einen See gelegen. Und diese Bahn, die ist einfach der absolute Knaller. Also die zieht brachial durch, die ist nicht mehr ganz so sauber zu fahren. Und die ERT morgens hat mir keinen Spaß gemacht. Habe ich dir das mal erzählt, die Story?
Nein, hast du, glaube ich, nicht, oder ich kann mich nicht daran erinnern.
Am Vorabend ging der Abend in der Hotel, im Hotel auf der, als Zimmerparty bis 4 Uhr, 5 Uhr oder 4 Uhr irgendwas, glaube ich. Und ich habe dann irgendwie 3 Stunden geschlafen in dem Hotel und bin aufgeweckt worden mit dem Hinweis, dass in 20 Minuten oder so der Bus abfährt. Und wer den Dirk kennt, weiß, wenn der Bus fährt, dann fährt der Bus.
Der
Dann
Bus
fährt er ohne
rollt.
mich. Ja, dann fährt er auch ohne mich. So. Und dann habe ich halt super schnell den Scheiß zusammengesucht, habe nicht mal meine Schuhe gefunden. Die hat dann irgendein anderes glücklicherweise in der Zwischenzeit für mich gefunden. War irgendwie 5 Minuten bevor der Bus abfuhr, war ich da. Und alle so, ja, du hast es ja doch noch geschafft. Ich so, ja, komm, jetzt halt die Fresse. Ich bin noch hier. Gott, das war wirklich. Und dann kommen wir zu diesem Park an und dann sagt der Dirk, und jetzt haben wir eine ERT auf, Shivering Timbers. Und alle so, ja. Und ich so, muss das sein? Aber ich habe die ERT durchgezogen, ich habe nicht gekotzt, Felix.
Ich bin
Ne?
stolz auf
Kotzen
dich.
von ERTs.
Ich bin sehr stolz auf dich.
Watching you, ja. Nein, und das war wirklich, boah Gott, war das hart. Naja. Okay. Aber auf jeden Fall die Bahn sehr zu empfehlen. Ich bin die auch nachmittags nochmal gefahren. Da hatte ich dann noch mehr Spaß drauf. Da habe ich mich auch mal nach vorne und nach hinten gesetzt in der Bahn.
Da war es dann doch mehr als eine Fahrt.
Die ERT habe ich durchgezogen. Ich habe jede Fahrt mitgemacht. Das waren vier Fahrten oder sowas. Aber ich habe in der Mitte gesessen und habe mich nicht umgesetzt. Jetzt fällt mir noch eine totale Besonderheit bei der Bahn ein. Und
Ja.
zwar ist das, wenn du im ersten Wagen sitzt und im zweiten ist das auch noch so ein bisschen. Dann knallt der Wagen am Ende mit einer Mega-Geschwindigkeit in die Bremse und die Bremse bremst. Und die bremst gut, ja. Und die bremst dann so, dass der Wagen nachher schräg in der Schlussbremse steht. Also mit Neigung nach vorne, ja. Wie man das so kennt. Also der Wagen würde von der Schiene hüpfen, wenn es keine Upstop-Wheels gäbe.
Ja,
Die Upstop-Wheels, ja.
da können wir uns mal bedanken, dass die damals erfunden wurden.
Genau, ne? Kommen wir alles wieder zurück. Alles kommt wieder. Und bei diesen Upstop-Wheels ist das so, dass die aber irgendwie so, keine Ahnung, 5 cm von der Schiene weg sind unten. Das macht nichts, aber wenn du dann natürlich so in der Schlussbremse stehst, kriegst du dann, wenn du nicht in der ersten, sondern in der zweiten Reihe sitzt, aber eben im ersten Wagen, kriegst du das sehr stark mit, wann die Bremse sich öffnet. Weil der Zug dann einfach diese 5 cm auf die Schiene fällt. Das ist total abgefahren. Es ist super crazy. Und du denkst dir wirklich, Alter, das passiert doch jetzt hier gerade nicht. Und es funktioniert aber. Also es funktioniert und ja, offensichtlich auch problemlos. Gut.
Gut.
Das war meine Story zu Shivering Timbers. Können wir uns das bei Michigan's Adventure in dem Ding sparen?
Ja, kommen wir dann direkt zu Platz 8. Da hast du auch wieder eine von deinen Bahnen aufgeschrieben, wo ich leider nichts zu sagen kann, aber ich bin
Ah, du weißt aber eine Besonderheit dieser Bahn.
Ja, genau. Und zwar haben wir da die längste Holzachterbahn der Welt.
Genau. Und die lautet natürlich logischerweise auf den Namen Beast. Beast in King's Island. Ich glaube, wir haben alles Relevante zu dieser Bahn in der letzten Folge gesagt. Von daher möchte ich mich da jetzt nicht groß wiederholen, außer dass es eine sehr coole Bahn ist. Sehr abgefahren und hört euch die letzte Folge an, weil sonst nerven wir jetzt alle, die das schon gehört haben.
Gut.
So.
Dann
Und
mal.
bei Platz 7 ist das leider ein bisschen ähnlich. Ich weiß, dass wir das schon aufgenommen haben, weil da geht es um die Bahn Prowler. Prowler steht in Worlds of Fun in Kansas City. Wir haben das schon aufgenommen, wie gut ich diese Bahn finde. Hier gehe ich jetzt aber noch mal kurz drauf ein, weil wir es noch nicht veröffentlicht haben. Prowler ist eine Bahn von GCI. Ich weiß nicht, wann die gebaut wurde. Und die Bahn ist wirklich, wirklich richtig gut und hat im Gegensatz zu, ich habe ja vorhin gesagt, die GCI-Bahnen haben häufig eben so ein sehr twisty-Layout. Das hat die auch an ein paar Stellen, aber hat eben auch ein paar Stellen, wo die einfach so mega geil mit so ein paar Hügeln echt cool eskaliert. Aber einfach nur wirklich gerade Hügel, wie man sie sonst bei GCI wenig erlebt. Vielleicht bei Heidi noch beispielsweise. Aber bei Heidi haben die halt nicht diese gute Airtime, wie sie die bei Prowler haben. Und Prowler ist dadurch eine sehr, sehr gute Achterbahn. Fährt einfach mal quer durch den Wald. Ja. Und ja, kann ich jedem empfehlen, der irgendwie mal in diese Ecke der Welt kommt, quasi.
Ja, dann sind wir auch schon bei Platz Nummer 6. Sind wir bei 6? Habe
Ja.
ich mich verzählt? Nein, 6.
Nee.
6. Sehr
Ich
gut.
bin schon wieder dran, ne?
Du bist schon wieder dran. Noch ein letztes Mal. Für immer.
Ja, nee, du hast ja gleich noch ein paar, die du machen kannst.
Ja. Ich fahr
Okay.
ja nur gute Bahnen. Nein, die sind
Was?
ja. Nein, Spaß, die sind ja alle gut.
Ja, ich lasse dich gleich Platz 5 machen. Aber erstmal nehmen wir Platz 6 und da geht es um Goliath in Six Flags Great America. Und hier kommt uns jetzt das erste Mal RMC ins Haus. Und zwar mit einer Bahn mit Topper Track natürlich, sonst wäre sie nicht in diesem Ranking gelandet. Und Goliath in Great America zeichnet sich halt vor allem durch ein paar extrem gute Airtime-Hügel aus, aber leider nicht so viele. Und dieses kleine Rumgebampe, also das fehlt der Bahn so ein bisschen, was man sonst so von RMC ganz gut kennt. Und hat dann einfach zwei sehr geile Inversionen. Also das macht die Bahn wirklich besonders. Das erste ist ein Zero-G-Stall. War für mich auch der erste gefahrene. Und jetzt, Felix, kannst du uns erklären, was ein Zero-G-Stall ist?
Ja, da haben wir, wie soll man das sagen, ein Airtime Hill, prinzipiell wie bei einer normalen Achterbahn, aber um 180 Grad um die eigene Achse gedreht, also kopfüber. Das
Genau.
führt dazu, man ist schwerelos für doch einen längeren Zeitraum.
Gefühlt 10 Sekunden, wahrscheinlich eher so 1 bis 2, aber.
Genau. Und währenddessen ist man halt komplett auf dem Kopf und das ist echt ein echt witziges Gefühl.
Und vor allem denkt man ja zuerst, man hängt dann irgendwie so total im Bügel, aber es ist wirklich so gerechnet, dass du quasi in dem Airtime-Hill fährst und damit genau schwerelos bist, also null G-Kraft erlebst. Und das funktioniert erstaunlich gut. Und der dreht er quasi in die gleiche Richtung rein, wie er wieder rausdreht. Also du fährst nicht mal einmal eine komplette Rolle, sondern drehst eben auch in der Richtung wieder raus. Und ein sehr geiles Element, das ist das eine. Und das andere Element, was die da haben, ist eine Art Dive Loop. Ich sage aber extra eine Art Dive Loop, weil auch da vorher quasi ein halber Zero-G-Stall eingebaut ist. Also ungefähr so fährt sich das. Du fährst da wirklich rein, bist auch kurz schwerelos und dann reißt dich das Ding runter. Und das ist in der Achterbahn sogar noch ein etwas geileres Element als der Zero-G-Stall an sich. Also Goliath in Great America hat mir deswegen einfach extrem gut gefallen und ist eine sehr, sehr gute Holzachterbahn.
Ich hoffe, ich komme auch demnächst, in den nächsten Jahren auch noch in den Genuss dieser Bahn.
Das Schöne ist ja, dass Great America, viele kennen vielleicht das nicht genau, aber sehr gut zu erreichen ist, weil das Ding direkt bei Chicago liegt. Und da könnt ihr übrigens auch eine Bahn fahren, die diese Top 10 fast knapp verpasst hat, und das ist American Eagle. Auch sehr empfehlenswert, die Interminbahn, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe.
Ja, dann sind wir bei Platz 5. Und Platz 5 sind wir mal wieder in Deutschland. Nicht in Deutschland, in Europa. fast in Deutschland, weit ist es
fast
nicht.
Fast Deutschland, ja. Was heißt denn hier mal wieder? Das ist die erste, ja, die zweite europäische, aber die erste Bahn im direkten Nachbarland.
Die zweite auf dem europäischen Kontinent.
Ja, können wir so sagen. Nee.
Doch.
Die erste auf dem europäischen Kontinent. Wildmouth?
Ja, England hätte ich jetzt noch zum europäischen Kontinent gezählt.
Ah, okay. Ja gut, diese Insel da. Naja, ist egal. Es geht auf jeden Fall um Troy. Und Felix, jetzt erzählst du uns was über Troy.
Ja, Troy ist mittlerweile auch schon stolze 13 Jahre alt, ist von GCI und ist einfach eine geile Bahn. Also das Toverland war ja damals noch echt kein großer Park, und dann haben sie sich diesen Riesenklotz 34 Meter hoch dahingesetzt. Und ja, gar nicht mal so klassisch Airtime-mäßig immer hoch runter, sondern sehr twisty Layout. Und ich finde, die Bahn rockt einfach von vorne bis hinten durch.
Das ist auch so. Die Bahn ist wirklich eine sehr, sehr gute Achterbahn. Und man muss auch da das Toverland nochmal erstmal für den Mut loben, sich so eine Achterbahn zu dem Zeitpunkt der Parkgeschichte in den Park gestellt zu haben. Und einmal auch dafür, dass die diese Achterbahn so gut am Laufen halten.
Definitiv.
Also das ist wirklich, weil die, ohne dass es da irgendeine Notwendigkeit gibt, kriegst du jeden Winter eine Nachricht vom Toverland: Guten Tag, wir haben wieder 300 Meter Schiene geretrackt.
Und du auch so denkst,
wo waren das nötig? Und geil.
Die Bahn fährt sich dafür immer noch butterweich.
Ja, aber es geht wirklich brachial zu Werke. Und jetzt werden einige von euch, werden ja Wodan kennen. Und Wodan ist hart und zahm im Gegensatz zu Troy. Wodan ist wirklich die weichgespülte Kopie. So. Und das Ding ist einfach, das Ding eskaliert einfach und wird geil. Das Geile ist, über den Tag immer schneller.
Ich finde auch immer persönlich, ich finde, bei Wodan hast du immer so das Gefühl, die Airtime sitzt nicht da, wo sie richtig sitzen soll. Das ist alles immer nicht so.
Wie meinst du das?
Ich habe bei Wodan habe ich immer persönlich das Gefühl, das ist alles immer so ein bisschen verschoben. Dann hast du auch so, jetzt müsste die Airtime kommen und dann braucht es noch so die halbe Sekunde.
Okay.
Es fühlt sich nicht alles so on point an. Es fühlt sich alles so ein bisschen so, ja. Und bei Troy hast du halt wirklich dieses Bäm, da kommt jetzt die Airtime und da kommt der Twist.
Ja, der Troy ist halt einfach direkter. Können wir das so formulieren?
Ja, ja, ne? das erfasst es, glaube ich, ganz gut.
Ja, und wie gesagt, sehr, sehr gute Achterbahn. Jedem zu empfehlen, der noch nicht, also wenn du noch nicht da warst, was ich mir nicht vorstellen kann, dann fahr auf jeden Fall ins Toverland. Ein sehr sympathischer Park. Und alleine Troy ist eine Reise wert, aber die haben ja auch noch einen guten Wingcoaster. Und der Park ist einfach schön.
Ja, mittlerweile wirklich ein voller Ganztagespark, nicht mehr nur ein Kinderpark, sondern für alle, die Spaß an Freizeitparks haben, ein absolutes Must-Go.
Und tatsächlich auch eine der Top-Adressen in Europa, ne? Also definitiv. Mittlerweile von der gesamten Gestaltung, von der Leitung insgesamt. Und die haben ja noch einen riesigen Plan, was da noch alles hinkommen soll. Also
ich
beim Toverland kann man echt gespannt sein.
Wie die nochmal 13 Jahren.
Ja.
Ob da mehr als eine Holzachterbahn steht oder definitiv mehr als die Achterbahnen, die da jetzt sind.
Das glaube ich auch. Ich bin immer gespannt, was da als nächstes kommt. So, wir nähern uns der Top 3, sind aber noch nicht da. Wir sind leider bei Platz 4 angelangt, was ich bei dieser Bahn extrem schade finde, weil sie mir so gut gefällt. Und da geht es um Outlaw Run in Silver Dollar City. Bei Outlaw Run gibt es ja vor allem meine sehr gruselige Evakuierungsstory. Die habt ihr im letzten Podcast gehört. Und auch hier nochmal die Aufforderung, wenn ihr den nicht gehört habt, hört da mal rein. Ich werde jetzt auch gar nicht so viel über Outlawern sagen. Ich habe vorhin auch schon darüber geredet. Ist einfach eine geile Achterbahn. Geht auch richtig ordentlich zu Werke. Und ja, hat mich vollends überzeugt und ist damit verdient Platz 4. Felix, Top 3. Drum Solo. Wie heißt das? Egal. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich
Top 3 beginnt Felix.
Ja, ich fange an mit El Toro.
Und dem zwar, Stier.
Und zwar gibt es ja diverse El Toros, aber ich meine natürlich die im Six Flags Great Adventure.
Was nicht die im Plon? Wir haben das gar nicht jetzt so tief. Nein.
Nein. Und die von Intermin. Und mein Gott, ist das eine Airtime-Maschine. Also um sich ein bisschen vorzustellen, sage ich halt immer gerne, die Bahn ist 54 Meter hoch. Also die erste Abfahrt 54 Meter runter. Mhm.
Und ja.
Der erste Hügel hat 34 Meter. Es sind einfach 20 Meter kleiner.
Ja.
Und es geht einfach runter und hoch und 20 Meter kleiner. Und diese 20 Meter merkst du an deinen Oberschenkeln.
Und das ist ja auch bei El Toro, gerade wenn man mal ein Bild von der Bahn sieht, ist das ja nicht so, als wäre das dann so ein langgezogener Hügel, weißt du, wie bei so einer B&M-Bahn. Sondern der geht ja wirklich quasi einmal hoch, der ist so richtig spitz.
Es ballert dich da. Und auch wenn du im Park bist und da mal hörst, wenn die Bahn fährt, du hörst wirklich, wie dieses Rattern von der Bahn und dann wie die oben gegen die Upstop-Wheels hämmert. Also Ich würde fast sagen, die müssten eigentlich die Upstop-Wheels größer sein als die normalen Räder.
Das hörst du übrigens bei Shivering Timbers auch. Das habe ich gar nicht gesagt. Und natürlich bei jeder RC-Bahn. Aber bei Shivering Timbers hörst du das auch sehr stark. Und dadurch, dass der Zug ja, das ist ja da das total Bescheuerte, die Rollen drehen ja einfach immer noch weiter, wenn die in der Schlussbremse in dem Fall ankommen, weil der Zug ja über der Schiene steht in der Bremse. Deswegen drehen die Laufrollen die ganze Zeit weiter.
Ja.
So, ich habe das unterbrochen, ja, El Toro.
Aber zu El Toro noch, ja, jedenfalls dann hämmert diese Bahn durch auch über die restliche Strecke, hat dann erst noch ein paar klassische Airtime-Hügel und dann am Schluss, als Abschluss von der Bahn, was ich echt genial finde, hat die noch so ein kleines Twisty-Layout, wo du nochmal nach links und nach rechts geworfen wirst, wie bei so einem Stier halt.
Ja.
Der dich nochmal versucht abzuwerfen und ja, einfach ein richtig geiles Stück Holz.
Wollen wir sagen, El Toro ist die bessere Kolossos?
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Und Kolossos war ja damals schon wirklich eine gute Bahn. Ich sage immer war, ich glaube, das müssen wir noch mal kurz spezifizieren. Ich bin die Bahn jetzt nach dem Umbau gefahren, also nach dem Neubau quasi. Und die mag zwar den Damen von Kolossos haben und aussehen wie Kolossos, fährt sie aber nicht mehr wie Kolossos. Also ich bin sie 2015 gefahren, wo sie schon recht rough war, das erste Mal. Und da hat sie damals eine Airtime gehabt, sondergleichen. Und das war ja schon abgebremst. Und mittlerweile ist das aber wirklich so, alleine, du hast irgendwie in der ersten Hälfte hast du schon irgendwie 7 Trimbremsen verbaut, vor jedem Hügel. So, und das merkst du. Du fährst wirklich da rein und wirst spürbar langsamer. Und das ist halt wirklich ein bisschen sehr ärgerlich. Deswegen da nochmal zu Kolossos. Warum ist Kolossos auch nicht auf dieser Liste drauf? Das sind die Gründe.
Das ist einfach der kleine, deutlich schlauere Bruder von Kolossos.
Ich glaube tatsächlich, dass die gleich hoch sind. Bei Kolossos hat man ja immer 60 Meter angegeben, aber das war die Bahn noch nie.
Ich meinte mit kleiner auch eher neuer.
Ach so.
Also kleiner, ja, okay. Von jüngerer Bruder.
Ja, okay. Damit bin ich einverstanden. So, Platz 2, Felix, gebe ich dir auch nochmal.
Ja, Platz 2 bist du auch noch nicht gefahren und ich leider auch erst im zweiten Anlauf. Und zwar haben wir da Wildfire in Kolmaden.
Das ist wirklich auch so eine Bahn, die steht bei mir sowas von auf der Bucketlist.
Und da muss ich sagen, da ist es halt zum einen halt die Bahn, ist halt ein geiler RMC, aber da haben wir halt auch die Lage von der Bahn. Also sie liegt da halt, allein die erste Abfahrt, die ist oben von so einem Felsmassiv runter ins Tal und dann durch den Wald, durch hämmert sich die Bahn links, rechts, oben aus dem Wald raus, dann hast du auch den Zero-G-Stall drin, der dich auch gefühlt eine Ewigkeit in der Luft hängen lässt. Und die Bahn hämmert dich auch durch wie sonst was. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu noch groß sagen soll. Es ist halt einfach eine Bahn, die zeigt, was heutzutage mit Holzachterbahn möglich ist.
Ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Im Übrigen ist Wildfire beim Coaster Count, also Coaster Count hat vor kurzem so ein jährliches Achterbahn-Poll gemacht, wo jeder für seine Top-Achterbahnen abstimmen konnte. Und da ist Wildfire international von irgendwie über 400 abgegebenen Stimmzetteln auf Platz 1 gelandet.
Ich möchte
von den Leuten, die die Bahn wirklich gefahren sind.
Nicht unbedingt zu Unrecht.
Nicht unbedingt zu Unrecht, aber wir haben es anders gemacht, weil ich eine andere Meinung habe, ohne die Bahn gefahren zu sein. Nein, ihr müsst wissen, wir konnten uns jetzt natürlich nicht großartig entscheiden, aber es gibt einfach eine Bahn und das wisst ihr auch aus der letzten Episode. Da muss ich aber jetzt trotzdem noch was zu sagen, die mich einfach nachhaltig begeistert hat und das ist The Voyage. So, The Voyage ist, glaube ich, auch jedem von euch ein Begriff, ist halt die, ich glaube, die größte Achterbahn, die die Gravity-Gruppe jemals gebaut hat. Auch mit Stahlstützen, aber Holzschiene. Und Voyage ist einfach ein kompromisslos geiles Gerät. Und die ist halt jetzt ganz im Gegensatz zu Wildfire, deswegen kann man diese beiden Bahnen auch eigentlich überhaupt nicht vergleichen. Eine wirklich klassische Achterbahn. So, du hast da PTC-Züge drauf, wie ich das vorhin schon gesagt habe. Du hast halt wirklich klassische Züge drauf. Wo du dir auch so denkst, die sind nicht hierfür gemacht. Und dann fährst du diesen Lift hoch und fährst dann erstmal raus, hast irgendwie 3, 4 richtig geile Airtime-Hills, ich weiß gar nicht, können 3 sein, die halt, so, das ist so die erste Hälfte der Bahn und da hast du halt wirklich nur geile Airtime-Hills, so wirklich so Colossus, Shivering Timbers und so weiter mäßig, ja. Und wahrscheinlich auch El Toro, so ein bisschen, auch wenn El Toro wahrscheinlich noch ein bisschen krasser ist, was es angeht. Und dann bist du hinten im Wald und dann kommt die zweite Hälfte der Bahn und da wird es einfach unfassbar twisty. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, der Zug, der ist so 1 Kilometer lang ungefähr, ja, also plus minus ein paar hundert Meter. Und der ballert da durch diesen Wald und hat so 90-Grad-Kurven drin und eskaliert einfach total. Und dann, wenn die zweite Hälfte vorbei ist, dann kommt die dritte Hälfte der Bahn, weil die Bahn einfach dann quasi stehen bleibt und dann den Weg zurück antritt. Warum das so ist, werdet ihr noch hören. Und auch die dritte Hälfte ist wiederum echt gut. Kann nicht mit der zweiten und ersten Hälfte mithalten, aber die dritte Hälfte auch wirklich stark. Und das sage ich halt so, weil diese Bahn einfach so super lang ist, nie mehr aufhört, ja, und einfach nur ein geiles Stück Holz ist. Und deswegen, ihr merkt, ich liebe diese Achterbahn, habe den Felix auch kein einziges Mal jetzt zu Wort kommen lassen.
Ich kann dazu auch noch sagen, dass du nicht rechnen kannst, wenn du 3 Hälften hast.
Ja, das war ein Stilmittel, mein lieber Felix. Nein, und diese Achterbahn, diese 1900, ich glaube 47 Meter, die sind einfach so geil und ja, ich kann es jedem nur empfehlen, da hinzugehen. Und ich glaube, ich habe jetzt 2-mal diese Lobeshymne gehalten. Beim letzten Mal hat mich jemand unterbrochen, weil die auch was davon wussten. Diesmal konnte keiner was darüber wissen, also durfte ich durchreden.
Ja. Ja, und damit kommen wir dann, glaube ich, auch für heute zum Ende unserer Folge.
Genau. Also mir hat es großen Spaß gemacht, war mal was ganz anderes, auch wenn es zwischendurch fordernd war, Felix. Wie fandst du es?
Ich fand es auch sehr unterhaltsam. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und noch mehr hoffe ich, dass ihr euch alle vom Coronavirus verschont bleibt, der aktuell rumgeistert, dass wir auch jetzt in einem knappen Monat schon wieder mit der neuen Saison anfangen können.
Und ansonsten, falls ihr jetzt natürlich irgendwie in Heimquarantäne seid oder sowas, weil ihr mit Corona angesteckt wurdet, macht es einfach so. Wir haben ja schon ein paar Folgen hochgeladen. Hört euch doch einfach nochmal die ersten Folgen an. So, da habe ich auch die Werbung direkt wieder mit reingebracht. Ja, ansonsten bleibt nur noch mal der Hinweis auf Social Media bzw. Instagram @launchundlifthill. Schaut da doch einfach mal rein. Wir posten, wie gesagt, gerade in den Stories immer gerne was hierzu und manchmal machen wir auch einen Post. Ansonsten unsere privaten Instagram-Profile sind natürlich voll. dann ja, beteiligt euch beim nächsten Mal gerne wieder, wenn wir irgendwie was als Beteiligung machen, was ihr hören wollt. Vielleicht stellen wir euch auch mal eine Frage und ihr müsst darauf mal reagieren. Das würde mich halt sehr freuen. Werdet ihr wahrscheinlich auf all unseren Profilen finden. Und ja, Felix, danke für deine Zeit.
Vielen Dank, dass du mit mir gequatscht hast und vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt.
Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.